Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Moin Jörg.
Hallo Steffi.
Heute haben wir ein spannendes Thema bei Samt versus Seide. Wir haben uns was Gefährliches ausgesucht. Nämlich, ist die Gefahr an sich Teil des Berufsrisikos, wenn du Richter, Richterin, Anwalt, Anwältin bist? Und ich fürchte ja.
Ja, ist es zum Teil, zumal wir ja verpflichtet sind, zum Beispiel in Presseberichterstattung, unverpixelt mit vollem Namen und Vornamen uns zitieren zu lassen. Also wir treten schon mit Gesicht und Namen ein für den Rechtsstaat und auch für die Urteile. Die
könnte man ja jetzt grundsätzlich sagen oder denken, naja gut, das macht's ja nicht besonders gefährlich. Es gibt aber immer wieder Vorfälle in Gerichtssälen, sind natürlich nicht an der Tagesordnung, wie vielleicht in anderen Ländern. Ist jetzt nicht so, dass Richter per se zu einer bedrohten Art gehören, sozusagen, wenn man es so formulieren wollte. Aber es nehmen doch die Sicherheitsmaßnahmen immer weiter zu an deutschen Gerichten. Also ganz häufig, auch wir Anwälte müssen da durch die Schleuse, Tasche wird durchleuchtet, ist nicht bei jedem Gericht klar. Und was würdest du denn sagen, in welchem Gerichtssaal lebt man denn thematisch gesehen am gefährlichsten? Ich glaube, da würden ja jetzt viele denken, boah, das ist bestimmt Schwurgericht oder so, Strafkammer, alles mit organisierter Kriminalität und so. Ist aber statistisch gar nicht so richtig, ne?
Also die gefährlichste Situation für Mitarbeiter und Mitarbeiter der Justiz ist nicht im Gerichtssaal, sondern bei Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollziehern, die rausgehen, um Räumungen zu vollstrecken. Und zum Beispiel Betreuungsrichterinnen und Betreuungsrichtern, die den ersten Besuch machen, um abzuklären, ob eine Person einer Betreuung bedarf oder nicht. Weil da bewege ich mich in fremdem Gelände. Ich kenne mich nicht aus, ich kenne die Räumlichkeiten nicht und ich weiß schlichtweg nicht, was und wer mich dort erwartet. Das sind die wirklich hohen Risiken. Da gab es ja in Karlsruhe auch vor 12 Jahren einen ganz furchtbaren Todesfall, ja, einen fünffachen Mord, unter anderem an einem Gerichtsvollzieher. Was die Gerichtssäle angeht, wir haben tatsächlich unsere Sicherheitsmaßnahmen deutlich hochgefahren. An vielen Stellen können wir nachher kurz darauf eingehen. Ganz grundsätzlich, gefährlich wird es dort, wo die Emotionen hochschlagen. Und das ist aber in der Regel nicht im Strafgericht. Wer tatsächlich vor den Strafrichter tritt, hat meistens schon eine gewisse Justizerfahrung.
Häufig, ja.
Genau. Und wenn es dann mal wirklich um hohe Strafen geht, dann hat man schon eine lange Justizkarriere hinter sich aus der Kundenperspektive. Richtig problematisch kann es natürlich werden in familiengerichtlichen Verfahren. Die sind wirklich hochemotional aufgeladen und da brauchen wir tatsächlich immer mal wieder auch unsere Waffenmeisterinnen und Waffenmeister oder auch mal Polizei.
Frage ich mich aber, wenn jetzt wirklich sich so ein Vorfall ereignet, Familiengericht, das ist wirklich alles aufgeladen, einem brennt die Sicherung durch, sagst du Wachtmeister, wie kann der denn da was ausrichten? Weil es sind ja, ist ja jetzt nicht eine ganze Security-Armee, sondern du hast halt einen Wachtmeister, vielleicht auch zwei. Fühlt man sich da als Richter im Familiengericht sicher?
Ich hoffe es ja. Also wir haben sozusagen eine mehrstufige Sicherheitskette aufgebaut. Zunächst mal, wir haben guten Draht mit den Anwältinnen und Anwälten und wenn die was erfahren, dass jemand Bedrohungen ausstößt, auch wenn es der eigene Mandant ist, der gefährlich wirkt, dann kriegen wir in der Regel einen Hinweis. Dann können wir die Polizei hinschicken zu einer Gefährderansprache, dass man einfach mal sagt, also hören Sie zu, Gerichtstermin geht hier nicht zu wie Wildwest und am besten für Ihre eigenen Interessen ist, wenn Sie sich anständig benehmen. Nächste Stufe ist die Zugangskontrolle. Da haben wir mittlerweile im Prinzip Flughafenniveau, nicht immer an jedem Ort zu jeder Zeit, aber wenn wir wissen, dass was Gefährliches droht, dann haben wir das vor Ort. Da haben wir auch eine mobile Truppe in Baden-Württemberg mittlerweile in verschiedenen Standorten. Die kommen dann auch mit 6, 8 oder auch mal 12 Mann, um das Gericht abzusichern. Wenn wir Hinweise haben, dass Waffen im Spiel sein könnten, dann ziehen wir selbstverständlich die Polizei dazu, denn die sind ausgebildet, mit sowas umzugehen. Das sind unsere Wachtmeisterinnen und Wachtmeister nur auf einem sehr Basisniveau. Die sind auch nicht mit Schusswaffen bewaffnet. Die haben Schlagstöcke, die haben Pfefferspray. Aber die sollen keine Schusswaffen haben, weil dazu muss man wahnsinnig gut trainiert sein, dass man weiß, wann und wie man die einsetzt. Dann haben wir die Präsenz im Gerichtssaal selber. In der Regel mindestens 2 Wachtmeisterinnen oder Wachtmeister, die dann die Verhandlung begleiten. Und allein das hat schon eine ganz starke Wirkung.
In der Anwaltschaft sind das ein bisschen andere Themen. Also was du immer wieder hast, muss ja differenzieren zwischen Bedrohungssituationen und einfach Hass. Strafverteidiger sind da in bestimmten Mandaten natürlich sehr exponiert. Kann ich bis zum gewissen Grad auch nachvollziehen, dass eine Verteidigung bestimmter Täter nicht Taten. Das ist ja immer ein grobes Missverständnis. Ja. Wird ja immer wieder der Vorwurf erhoben, wie kann man so jemanden überhaupt verteidigen? Es geht ja nicht nur darum, eine Tat zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, sondern eben für ein faires Verfahren zu sorgen. Das heißt, als Strafverteidigerin, als Strafverteidiger bist du in manchen Mandaten sehr exponiert, kriegst da viel Hass ab. Was, finde ich, relativ neu war, neue Eskalationsstufe. 2024 war eine regelrechte Bedrohungs- und Hasswelle gegenüber Migrationsrechtlern.
Das ist eine Katastrophe, ja.
Letztlich losgetreten durch die Presse.
Ja.
Bild-Zeitung hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert, sondern eine Anwältin aus Dresden, die ein Jahr vor dem Attentat in Solingen, das war ja, glaube ich, über ein Jahr her, in einem Asylverfahren rechtlich beraten hat. Und das war schon eine krasse Situation. Vor der Kanzlei wurden dann Gräber aufgeschüttet, Kunstblut. Und was mich so entsetzt hat, war, dass dann eine richtige Bedrohungswelle sich in ganz Deutschland verbreitet hat, wohl auch orchestriert gegen Migrationsrechtlerinnen und Rechtler. Und mir wurden viele dieser Nachrichten, dieser Drohbriefe zugeschickt, weil ich in engem Austausch stehe. Jörg, ich sag dir, da war Zeug dabei.
Ja.
Also nicht so, sag ich mal, ad personam einfach, sondern richtig konkrete Drohungen, auch gegenüber den Familien. Zum Teil die Situation, immer wenn es um bestimmte Themen geht, wird ermittelt, wo die wohnen, die Kolleginnen und Kollegen. Und dann ist nicht im Kanzleipostkasten was, sondern zu Hause. Das finde ich schon sehr krass. Und dasselbe hatten wir mal mit NSU 2.0.
Mhm, ja.
Da war es Kollegin Bajra Yildiz. Ja. Und das hat aber dann auch Reise gezogen. Das finde also ich schon erschreckend.
Ja. Also ich empfehle übrigens allen Kolleginnen und Kollegen, die bei uns neu anfangen, dass sie sich eine Auskunftssperre einrichten lassen, sowohl für die Wohnadresse als auch für den PKW. Weil es einfach, das ist ein unnötiges Risiko, dass man persönlich nachverfolgt werden kann in den privaten Bereich. Jeder hat Familie und jeder braucht einen Rückzugsraum, in dem er sich sicher fühlt und ungestört ist. Und ich sehe auch nicht, warum die Öffentlichkeit Interesse am privaten Wohnort haben sollte. Sehen aber zum Teil übrigens die Verwaltungsgerichte und die Verwaltungsbehörden anders. Wir müssen da oft sehr, sehr kämpfen um diese Auskunftssperren, was ich absurd finde. Also wir halten den Kopf hin, wir halten den Namen hin, dann sollte man wenigstens privat diesen Schutz zugestehen.
Also ich finde, das hat auch nirgendwo etwas zu suchen. Ich finde, das kann man ganz klar differenzieren, das hat niemanden zu interessieren. Ich glaube, wenn man auf so einem exponierten Rechtsgebiet tätig ist, muss man einfach gucken, dass man Schutzmaßnahmen ergreift. Das sind bei Richtern andere als bei Anwälten. Und ich gebe immer gern den Tipp, weil ich eben viel mit den Kolleginnen und Kollegen zu tun hatte. Leute, so eine Videoklingel ist keine Hexerei. Guck mal, dass man nicht einfach die Kanzleitür aufdrücken kann. Bisschen so minimale Sicherheitsvorkehrungen sind vielleicht ganz schlau. Und
das haben wir in den Gerichten auch durchgeführt. Wir versuchen, die Büros vom Publikumsbereich zu trennen, dass kein freier Zugang ist, einfach außer zu den Sälen natürlich, das immer gesetzlich wird. Vielleicht wäre es mal ein interessantes Thema, Radikalisierung, wie die eigentlich funktioniert. Weil dieser Angriff auf diese Migrationsrechte läuft ja immer nach dem Muster, hätte ja die Ausweisung stattgefunden, wäre das Attentat nicht passiert. Und da wird so viel an Fakten schlichtweg übersehen mit Absicht. Ja. Die meisten, die sich radikalisieren, sind eigentlich nur ganz gut integriert. Ja. Die kommen nicht über die Grenze als sozusagen Attentäterinnen oder Attentäter, sondern die radikalisieren sich, während sie bei uns leben. Und das muss ja eine Frage sein, die sich unsere Gesellschaft stellt. Wie kann es sein, dass jemand, der bei uns lebt, sich so radikalisiert?
Spannende Frage. Notieren wir uns mal für eine der nächsten Ausgaben vielleicht, Jörg.
Ja. Ja.
Nehmen wir mit. Ich glaube, das war's schon wieder für heute. Ich danke dir.
Okay. Die Tage gehen schnell vorbei.
So ist es. Bis denn.
Bis denn. Ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und sonntags um 21.30 Uhr auf allen Podcast-Plattformen.